Ich fühle das so dermaßen.
Was fühlst du, Jonas? Sag doch.
Worüber wir heute sprechen.
Ach so, ja.
Das ist wirklich etwas, was mich immer wieder beschäftigt. Und ich glaube, doch, viele von euch. Wir nehmen uns nämlich heute ein Thema vor, das jeder oder jeden betrifft, der schon mal eine Flasche kaufen wollte und dann plötzlich vor so einem riesigen Regal, zum Beispiel bei Edeka, stand und gesagt hat, wo fange ich denn jetzt an? Und ich denke dann immer, egal ob ich jetzt schon weit über 2 Jahre mit dir zusammen Cheers mache, das einmal eins kann, dann ist es doch so, du bist irgendwo, manchmal auch, wo gar nicht so eine riesige Weinauswahl ist, gibt's ja auch. Mhm. Und stehst da, möchtest einen guten Wein kaufen und weißt nicht so richtig.
Und dann bist du so wie meine Cousine, oh, hübsches Etikett, das nehme ich doch mal mit.
Nein, ich bin
Klassiker.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Ich würde vorher immer so dreist dann deine Nummer wählen. Aber die Frage ist, wie findet man guten Wein? Ganz ohne Stress, ohne Druck und ohne dieses, ja, dieses Gefühl. Hilfe, was mache ich denn jetzt? Was nehme ich denn jetzt? Wir gucken heute drauf, woran ihr euch auf dem Etikett orientieren könnt, wenn ihr ohne Plan seid, welche Rebsorten und Stile zuverlässige Anker sind, wenn ihr einen Wein sucht und wie ihr euch im Regal der Weinkarte oder online viel, viel leichter zurechtfindet, das Ganze ohne Stress. Außerdem gibt es am Ende natürlich wieder ein grandioses Glossar, kleines, damit ihr dann die Begriffe trocken, halbtrocken und feinherb
nochmal
besser einordnen könnt.
Hinter die Ohren schreiben
und
könnt.
Und jetzt erstmal schenk ein den Wein.
Der Wein der Woche.
Wir starten mit dem Hauswein. Das ist ein Weißwein in der Litterbouteille. Es ist Weißburgunder und ist halbtrocken ausgebaut. Und das ist auch mein erster Einkaufstipp schon mal, wenn ich den hier schon droppen darf. Darf ich?
Ja,
darf
bitte, ich? Unbedingt.
Ich finde so Literweine,
ja.
Also wir hatten bei uns in der Gastronomie auch immer so für Bankett oder generell für den offenen Ausschank immer so die klassischen Literweine, dann oft von Winzergenossenschaften oder halt auch eben kleineren Weingütern aus der Pfalz insbesondere oder auch Rheinhessen. Und das sind einfach, finde ich, immer so Brot- und Butterweine, die ideal auch sind so zum Verschorlen oder da gibt's auch richtig gute Qualitäten, einfach mal, um einfach so ein Gläschen zu trinken. Meistens immer super rebsortentypisch und ja.
Also keine Angst vor den großen Flaschen.
Nö, auf keinen Fall.
Wir starten durch mit den Basics. Ich glaube, es ist ganz wichtig, vom Ende her zu denken, wie in so vielen Situationen des Lebens. Was sollte ich mir vor dem Gang ins Weinregal klar machen?
Ja.
Also bevor ich im Regal völlig falsch abbiege, welche einfachen Fragen helfen mir, den richtigen Wein auszuwählen?
Also pass auf, wenn du ein Rezept kochen willst oder wenn du irgendwas in der Küche zubereiten willst, überlegst du ja vorher auch, was koche ich und dann gehe ich einkaufen. Und Logo. Das Gleiche machst du halt beim Wein auch. Was hast du vor? Was willst du machen? Willst
also was mache ich am Abend zum Beispiel?
Ja, aber auch so zu checken, worauf hat man Lust?
Ja.
Will ich den Solo verkosten? Möchte ich auf der Couch verbringen den Abend? Oder möchte ich ein Gericht dazu matchen? Okay, dann welches Essen? Welcher Wein könnte gut dazu passen? Oder beispielsweise auch, ist es ein Geschenk oder ein Mitbringsel? Kann ja auch sein, dass ich irgendwie in den Laden reinmarschiere, weil ich noch irgendwie ein kleines Gastgeschenk benötige. Und das wäre erstmal so der erste Step. Und der zweite Step, wo ich immer sage, macht euch mal Gedanken. Der zweite Step ist ja auch, wenn ich jetzt in der Gastronomie arbeiten würde, dann frage ich ja auch den Gast, okay, worauf haben sie Lust? Ne? Und das heißt, Stil überlegen. Also möchte ich eher was Leichtes und Frisches oder möchte ich doch eher etwas Kräftiges oder was
Sprudeln.
Gehaltvolles? Genau, möchte ich was Trockenes, was Halbtrockenes? Brauche ich was mit Süße? Und vor allen Dingen natürlich auch die Grundfrage, soll es ein Stillwein sein oder soll es ein Schaumwein sein? Das sind so die Basics, finde ich. Und dann hat man ja schon mal so eine grobe Orientierung, wo die Reise hingeht.
Sind zwei Dinge schon geklärt.
Richtig. So. Und dann im dritten Step, okay, also Farbe und auch Temperatur mitdenken. Also will ich einen Weißwein, möchte ich einen Rosé, möchte ich lieber einen Rotwein? Also worauf habe ich Lust? Was ist so mein Vibe heute Abend? Und was könnte dann auch gegebenenfalls zur Situation passen? Also Stichwort Gericht, Mitbringsel, bla, ne, so.
Ja.
Und was ich auch immer richtig gut finde, sich mal kurz zu überlegen, welche Weine einem denn bereits in der Vergangenheit gut geschmeckt haben. Also Rebsorte ganz grob oder vielleicht auch die Herkunft oder wenn man noch konkreter unterwegs ist, ein Stil. Also was mochte ich in der Vergangenheit und was könnte jetzt auch auf die jeweilige Situation passen. Und dann hat man schon mal so einen, eigentlich einen ganz guten Vibe.
Die wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man die einen Wein auswählt, sind Anlass klären, Stil überlegen, Farbe und Temperatur mitdenken und dann, wie du zuletzt beschrieben hast, eigene Erfahrung nutzen.
Ja.
Jetzt kommen wir zu den Etiketten. Die können ja auch verwirren.
Total.
Also die können ihn ja abbringen oder die können anziehen, je nachdem. Was ist denn wirklich relevant?
Erstens die Herkunft. Also je genauer die Herkunft angegeben ist, desto besser könnt ihr einen Stil einordnen. Beispiel, steht nur das Land drauf oder steht auch eine Region drauf? Mhm. Steht vielleicht aber auch sogar eine spezifischere Herkunft, also eine genauere Herkunft auf dem Etikett. Also wie gesagt, je genauer die Angabe ist, desto besser. Ja, also im Idealfall steht drauf Land, Region und halt eben zum Beispiel noch, ja, Weinbergslage ist kein Muss, aber es ist natürlich super, weil dann wisst ihr, aha, krass, okay, kommt aus Deutschland, kommt aus der Pfalz und kommt aus der Lage recht special oder irgendwie sowas.
Ja, verstehe.
Ja.
Also Anbaugebiet oder sowas.
Ja.
Ja.
Ja. Dann die Rebsorte. Viele Länder schreiben die Rebsorte auf das Etikett, einige klassischen Regionen aber wiederum nicht. Also beispielsweise Deutschland schreibt eigentlich immer die Rebsorte auf das Etikett. Hingegen Frankreich, wie Regionen wie zum Beispiel Bordeaux oder Burgund, schreibt die Rebsorten nicht auf das Etikett. Ja, da muss man dann so ein bisschen Hintergrundrecherche betreiben oder einfach ein bisschen mehr unseren Podcast hören. Ja, dann wisst ihr auch, was bei Bordeaux und so drin ist. Ja, und ist ja ganz klar, wenn ihr bestimmte Rebsorten mögt, dann hilft das halt eben enorm bei der Orientierung. Ja? Also wenn ihr wisst, ihr mögt Riesling, dann steuert ihr Riesling an. Und vielleicht auch mal so ein bisschen Hintergrundinformationen. Okay, welche Regionen sind denn wirklich bekannt in Deutschland für Riesling? Rheinhessen, Pfalz, die Mosel, ja? Da kann man dann so ein bisschen hinnavigieren. Dann kann man auch noch einen Blick auf den Alkoholgehalt werfen. Also steht verhältnismäßig wenig Alkohol drauf, kann man davon ausgehen, dass der Wein leichter ist. Steht mehr Alkohol drauf, gerade bei Rotwein, kann man davon ausgehen, dass der Wein kräftiger und auch vollmundiger ist. Ne? Ausnahmen gibt es natürlich immer und auch hier kommt es auf Herkunft, Rebsorte, Interpretation an. Aber das ist trotzdem eine Angabe, die ich auf jeden Fall immer mit einbeziehen würde in die Entscheidung, gerade wenn ich den Wein nicht kenne. Dann gibt es natürlich auch noch so Siegel und Plaketten und Medaillen und so. Ich würde mich nicht...
Was meinst du damit? So, also Bio...
Also einmal gibt es natürlich so Siegel, also Bio, Fairtrade auch regionale Qualitätssiegel. Es gibt aber natürlich auch so Medaillen und hier so Plaketten und Urkunden, so von so Magazinen oder so.
Persönlich oder Gewinner von der und der Weinmesse oder so.
Ja. Und persönlich würde ich mich davon nicht so krass beeindrucken lassen, weil solange uns der Rahmen dieser Verkostung nicht bekannt ist, kann ich auch nicht beurteilen, warum der jetzt die Silbermedaille bekommen hat. Also in welcher also wenn es draufsteht auf dem also auf diesem Siegel, natürlich schon. Aber ganz grundsätzlich, solange uns der Rahmen dieser Verkostung und anschließenden Preisverleihung nicht bekannt ist, dann bringt mir das Ganze auch einfach nichts.
Okay. Ja. Das heißt, wichtig auf Etiketten sind Herkunft, Rebsorte, Alkoholgehalt und Siegel und Hinweise.
Ja, und natürlich auch mit Sicherheit die Geschmacksrichtung.
Ja.
Also ist ein Wein trocken, halbtrocken, lieblich. Man kann davon ausgehen, dass wenn auf deutschen Etiketten nichts draufsteht, dass der normalerweise lieblich ist. Sonst würde trocken draufstehen. Und in Italien, Frankreich und Co. ist es umgekehrt. Steht nichts drauf, ist er meistens trocken. Und wenn was draufstehen würde, dann wäre der normalerweise dann deklariert, dass er halt eben halbtrocken oder lieblich ist.
Die Frage ist, was konkret hilft in diesem Moment beim Weinkauf? Also wenn ich vor einem vollen Regal oder einer langen Liste stehe.
Also ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, nur nach dem Etikett zu gehen.
Ach, so schön bunt.
Also meine Cousine, die ist genau, sagt immer, ach, das Etikett sah so schön aus. Und dann denke ich mir so, ja.
Ist ein Fahrrad drauf.
Ja, ist ein Fahrrad drauf. Und dann denke ich mir so, ja, mich bockt aber irgendwie nicht das Fahrrad, sondern mich interessiert, was draufsteht. Also ich würde nicht nur nach der Schönheit des Etiketts gehen, sondern wirklich mal einen zweiten Blick drauf werfen. Was steht drauf? Herkunft, Rebsorte, Stilbeschreibung. Dann finde ich das auf jeden Fall immer richtig gut.
Ja.
Dann Strukturen nutzen, also sich mal so ein bisschen nach Ländern informieren, Regionen und auch Rebsorten und danach halt eben so ein bisschen sortieren. Also, ne, heute was aus Deutschland, okay, was aus Deutschland? Riesling. Oder Bock auf Italien, okay, was Italien? Weiß oder Rot. Und dann Empfehlungen beachten. Also es gibt ja auch super gute Themenregale, Probiertipps der Woche, es gibt kuratierte Listen, da steht dann halt zum Beispiel drauf, leicht und frisch oder zum Grillen. Also das hilft auch immer ganz, ganz gut, wenn man sich halt einfach unsicher ist.
Ja.
Und ich würde auch sagen, es gibt ja wirklich richtig gute Fachhändler und halt eben SEHler und richtig gute Lebensmitteleinzelhändler im Allgemeinen, die auch eine Beratung mittlerweile anbieten, die da auch ein Sommelier rumrennen haben. Und wenn eine Beratung vor Ort ist, auf jeden Fall immer die Beratung nutzen. Wenn man sich unsicher ist, dafür sind die Menschen da. Einfach fragen, hey, ich finde, der beste Satz ist eigentlich immer so, hey, ich trinke sonst eigentlich immer das und das gerne. Könnten Sie mir etwas in die Richtung empfehlen?
Also direkt ansprechen.
Ja, direkt aktiv ansprechen. Ja.
Okay.
Genau, und dann halt eben, wie gesagt, je genauer die Herkunft, desto besser. Also konkrete Angaben, Mosel statt nur Deutschland, weil es einfach viel mehr Hinweise zum Stil gibt. Und Rebsorten, die verlässlich sind, würde ich jetzt sagen, sind immer Riesling, ein Weißburgunder, ein Grauburgunder, ein Sauvignon Blanc, ein Chardonnay. Damit decken wir, finde ich, Deutschland ab, aber auch ein Stück weit gut international oder auch ein grüner Veltliner. Und bei Rot sind es definitiv Tempranillo, Spätburgunder, ein Merlot oder auch ein klassischer Bordeaux-Blend oder ein Rioja. Also sind wir wieder bei Tempranillo. Das ist auf jeden Fall mal ganz gut. Das Ding ist halt, ihr merkt ja jetzt schon so, wenn ich so sage, ja, gibt Hinweise auf den Stil, so, ne, also man kommt halt nicht drum rum, sich dann halt auch mit Wein so ein bisschen zu beschäftigen, ne, also gerade wenn keine Beratung da ist, also man kann natürlich immer viele Einkaufstipps geben, aber man kommt halt nicht drum rum, so ein bisschen Hausaufgaben zu machen, das ist halt einfach so.
Ja.
Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rezept kochen will, dann informiere ich mich ja auch vorher, was brauche ich denn für ein Stück Fleisch für den Braten und so, ne? Wo kommt das Teil denn eigentlich her? Das ist schon wichtig. Das ist halt wie bei jedem anderen Produkt auch. Ja.
Ja, ist ja eigentlich auch das Schöne dabei, finde ich.
Eben, ja, voll.
Und du hattest gesagt, vorhin schon angerissen, dass man so diese ganzen Medaillen und Awards nicht überbewerten sollte.
Also ich würde mich immer fokussieren auf Herkunft, Rebsorte, Stilbeschreibung und eigene Vorlieben. Und ganz ehrlich, wenn keine Beratung vor Ort ist, dann mal kurz Google anschmeißen, ja, den Wein vielleicht mal scannen, es gibt auch tolle Apps. Und sich einfach kurz vor Ort die Zeit nehmen und sich informieren im Laden.
Aber das bedeutet, Beratung würdest du immer nutzen. Also wenn du jemanden da hast, der Ahnung hat.
Also wenn eine Beratung da ist, dann würde ich eine Beratung, gerade wenn ich noch nicht so sicher bin in der Materie Wein, immer in Anspruch nehmen. Gerade so auch selbstständig Geführte, die kennen ihr Sortiment und die machen das jeden Tag. Und ich würde einfach sagen, hey, guck mal, das ist meine Notiz vom letzten Mal, das hat mir ganz gut, ist auch ein guter Tipp, sich einfach mal in der Handy-Notizen-App, ja, einfach sich das mal kurz notieren, das und das hat mir geschmeckt, vielleicht auch schon mal so vorsichtig in einem Satz formulieren, warum einem das gut geschmeckt hat und auch die Herkunft oder vielleicht einfach mal ein Foto machen und sagen, hey, guck mal, das fand ich ganz cool, kannst du mir was in die Richtung was anderes empfehlen, was Vergleichbares oder habt ihr vielleicht sogar was Ähnliches?
Und dabei immer ehrlich sein, ne? Also auch klare Kante. Du findest, ist auch nicht verwerflich, dass man sagt, du, ich möchte nicht mehr als 10 Euro bezahlen. Das ist ja nämlich ganz oft die Frage ja auch, die erste, zweite Frage dann vom Händler, der dann sagt so, ja, wie viel willst du denn ausgeben?
Ja. Also ich wohne ja über einem Weinhandel und das Erste, was immer gefragt wird, ist, wenn ich da so sitze, was darf es kosten?
Ja.
Ne, weil sonst hast
wie
du ja von bis.
Ja,
aber ich finde das ehrlich gesagt, da kommt man doch viel schneller, wenn du jetzt die ganze Zeit um einen heißen Brei rumredest. Ich meine, es muss ja auch nicht jeder Wein immer so ein Vermögen kosten.
Nein, aber du berätst sonst eine halbe Stunde und dann sagst du, ja, der ist mir zu teuer.
Richtig, genau. Deswegen auch klar kommunizieren, was der Wein kosten darf.
Und vielleicht auch klar kommunizieren, was einem gar nicht gefällt. Ne? Also ich wäre ja jetzt so ein Kandidat, der den Holzausbau nicht so gern mag. Und ich wäre dann jemand, der sagen würde, bitte nicht so viel Holz.
Ja, richtig. Also das ist auch immer ganz gut, wenn man schon mal weiß, was einem denn nicht gefällt, was man nicht so gerne mag. Also ich mag nicht so gern holzig oder ich mag halt nicht so krass säurebetonte Weine. Das ist auch immer eine richtig, richtig gute Sache, ja.
Jetzt gibt's ja auch die Momente, dass man keine Beratung in Anspruch nehmen kann, dass man keinen fragen kann. Wir haben vorhin schon mal angerissen, es gibt sichere Anker, so Rebsorten, Stile. Welche Rebsorten eignen sich denn gut zum Einstieg?
Also Riesling ist schon eine Rebsorte auch für den Einstieg. Man findet ja auch Rieslinge von bis in den Läden und gerade so in dem ja, Guts- und Ortsweinbereich sind die Weine jetzt auch nicht so krass säurebetont. Also das sind einfach richtig gute Vertreter der jeweiligen Region.
Ja.
Das finde ich immer richtig gut. Und vor allen Dingen bei Riesling kommen auch Leute auf ihre Kosten, wenn der Wein auch gerne mal so ein bisschen halbtrocken sein darf, ne? Weil man einfach immer noch die Säure so als Gegenspieler hat. Das heißt, es sind nie so bappig süße Weine. Also das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Dann Grauburgunder Pinot Grigio, ne? Das ist unkompliziert und einfach ein richtig beliebter Allrounder. Was man aber auch mal alternativ machen kann bei Grauburgunder, ist zum Beispiel ein grüner Veltliner, ein Silvaner oder vielleicht auch ein Blanc de Noir aus dem Spätburgunder. Ja, das sind alles so Stile, die in eine ähnliche Richtung gehen. Weißburgunder ist auch extrem beliebt, ist ein bisschen kantiger, also im Sinne von hat oft ein etwas spürbareres Säuregerüst.
Okay.
Sauvignon Blanc ist so die Bouquet-Rebsorte, Aromarebsorte, die alle kennen, ne? Wenn man es gerne aromatisch
Exotic.
Mag. Ja, wenn ich jetzt nicht so richtig Cut Green Grass haben will, dann gehe ich weg von Neuseeland und bewege mich eher an der Loire oder greife zu einem Sauvignon Blanc aus Deutschland. Da gibt es ja mittlerweile auch tolle Weingüter. Wie gesagt, wenn ich es sehr knackig haben will, Säure, dies, das, dann Neuseeland. Und dann gibt es natürlich auch noch hervorragende Sauvignon Blancs aus der Steiermark, insbesondere der Südsteiermark, die sich irgendwo im Mittelfeld bewegen. Und ja, dann Roséweine natürlich, ne? Leicht, frisch, gesellig, vor allen Dingen für den Sommer. Ich persönlich liebe Spätburgunder Rosé. Ich finde, es ist immer so ein bisschen eleganter, strukturierter. Man hat aber natürlich auch die klassischen Rosés aus der Provence. Dann Merlot, ne, ist auch super beliebt, weil es einfach rund ist, eine reife Frucht hat, oft sehr zugänglich ist. Und Tempranillo, das hatten wir eben schon erwähnt, ne, das gibt es von bis, also fruchtig bis wirklich würzig. Da kann man sich auch so ein bisschen dran orientieren, so Crianza, Reserva, Gran Reserva, ja.
Jetzt aber so als kleine Stilmerkhilfe nochmal, leicht und frisch, was würdest du da entgegnen?
Leicht und frisch. Einen Riesling aus dem Guts- oder Ortsweinbereich und einen Weißburgunder. Also ich denke jetzt Deutschland.
Okay.
Ja.
Und wenn ich sagen würde, saftig und unkompliziert?
Saftig und unkompliziert. Einen Müller-Thurgau,
ja.
Zum Beispiel aus der Pfalz. Yummy. Einen Silvaner finde ich auch richtig, richtig gut. Zum Beispiel aus Franken. Ich überlege gerade, stelle mir gerade selber vor, wenn ich vorm Weinregal stehen würde. Saftig und unkompliziert. Oder einen, auch gerne einen Pinot Noir aus dem Einstiegsbereich. Gerne auch aus Deutschland, zum Beispiel aus der Pfalz. Das sind wir auch wieder bei der Pfalz. Die machen, gerade im Einstiegsbereich richtig saftige, unkomplizierte Rotweine. Gerne auch gekühlt servieren.
Und
Rosé.
Schön
Blanc de Noir.
Und jetzt gehen wir davon aus, du bist mit ein paar Freunden unterwegs. Die haben dich in den Supermarkt geschickt, damit du fürs Essen noch ein bisschen Wein holst. Und gesagt, hol mal was kräftig Würziges.
Was kräftig Würziges. Was Kräftiges und was Würziges. Da wäre ich wahrscheinlich bei Rot.
Ja.
Und wäre wahrscheinlich dann, ja, ich glaube schon bei Spanien irgendwo unterwegs. Und würde mich wahrscheinlich, ja, doch, für so ein Reserva oder Crianza entscheiden. Oder Italien. Ja, so ein Nebbiolo.
Aha.
So ein Barolochen oder sowas. Oder so, ja. So, ja.
Passt. Cheers. Mit Lou und Jonas und der einfachen Lebenshilfe, Einkaufshilfe besser gesagt, nochmal kurz zusammengefasst. Ihr habt heute gelernt, warum es sich lohnt, beim Weinkauf ein paar Basics im Kopf zu haben. Wie zum Beispiel Anlass, den Stil, die Farbe, Temperatur, haben wir auch drüber gesprochen. Dann ganz wichtig, Etiketten geben euch viele Infos. Herkunft, Rebsorte, Jahrgang, Alkoholgehalt, Siegel sind auch mit drauf. Vergesst erstmal die bunten Bilderchen, die sind nicht ganz so wichtig, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und je genauer die Angaben, desto besser.
Und sie lenken auch manchmal ab, ne, die Bilderchen.
Ja.
Nutzt Struktur, nutzt Empfehlungen und Filter, statt euch von der Masse erschlagen zu lassen. Also um das so ein bisschen besser einzuordnen. Dann ist ganz wichtig, Orte mit großer Auswahl und Beratung sind richtig, richtig gut, um den Geschmack weiterzuentwickeln, kann man sagen. Und wir haben gar nicht so viel darüber gesprochen, aber online zu bestellen, Online-Angebote sind doch eigentlich ganz gut, um auch mal so Sachen zu entdecken, glaube ich. Ne?
Ja, total. Und also das gibt ja auch.
Man ist dann auch nicht so gestresst, so geht es mir dann. Ne? Ja. Weil da lese ich dann ganz viel, so wie du bei Butni. Ja. So. Ja. Und bin dann auf so einer Seite im Weinshop, da ist wirklich so, weil da ja auch Geschichten hinterstehen. Ja. Da ist der Winzer zu sehen, das ist ein cooles Foto, dann steht die Geschichte von der Familie dahinter und so. Und da entdecke ich dann manchmal, wie gesagt, was Besonderes oder...
Ja, generell auch so Probierpakete oder auch mal zu einer Weinprobe gehen. Ja. Das gibt es ja auch in den Fachhändlern und so, um einfach mal so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Und wie gesagt, einfach auch mal ein Foto machen und gucken und aufschreiben, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen.
Genau, und Rebsorten und Stile könnt ihr eigentlich ganz gut nutzen, so als Orientierung, bis man so selbst ein Gefühl für einen eigenen Geschmack hat.
Mhm.
So. Aber wenn man im Internet bestellt, dann sagt der Algorithmus ja immer, dieser Wein gefällt dir, den gefällt dir auch dieser Wein.
Lu's Weinlexikon.
A, B, C. Heute trocken, halbtrocken, feinherb.
Ja, also grundsätzlich haben wir 4 Geschmacksrichtungen im deutschen Weinrecht und noch eine 5. Feinherb ist aber gesetzlich nicht definiert. Starten wir mit trocken. Trocken, Name ist Programm, maximal 9 Gramm Restzucker pro Liter. Kann natürlich je nach Säure aber trotzdem fruchtig wirken, gerade wenn es an der Obergrenze ist. Dann haben wir halbtrocken.
Ja.
Dann gibt es lieblich. Und dann gibt es noch süß. Ja, also eine absteigende Reihenfolge. Und dann gibt es feinherb. Ja, das ist, ja, es ist so eine Nummer zwischen halbtrocken und lieblich. Also da nicht verwirren lassen. Feinherb hat nichts mit extra herb oder irgendwas dergleichen zu tun. Feinherb findet man vor allen Dingen bei Rebsorten wie Riesling auf dem Etikett. Zumeist aus Ecken wie Rheingau, Mosel, manchmal aber auch ja, Rheinhessen-Pfalz eher seltener. Und man hat einfach damals nach einem Begriff gesucht, wie man auch Frucht, also restsüße Weine besser vermarkten kann, weil damals wollte jeder trocken trinken, aber eigentlich wollte man schon so ein bisschen Frucht im Glas haben. Und weil halt eben süß und lieblich, bedingt durch einige Jahrzehnte in dieser tollen Weinbranche, total verpönt war, hat man dann den Begriff Feinherb ins Leben gerufen.
Verstehe.
Wirklich sorgt bis heute für maximale Konfusion. Also Feinherb könnt ihr euch merken, meistens Riesling und meistens wirklich eine angenehme Fruchtsüße. Immer so ein perfektes Spiel aus Säure und Süße.
Ja. Also nicht so pappig süß.
Nein, nicht, also sollte im besten Fall nicht pappig süß sein, richtig. Sollte Lust machen auf das nächste Glas.
Komm, auf das, was wir jetzt trinken. Wir stoßen nochmal an. Wenn ihr beim nächsten Weineinkauf vielleicht was Spannendes entdeckt, schickt uns einfach Fotos. Ja, den machst du jetzt ja auf. Schickt uns Fotos. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr sagt so, ey, ihr macht das jetzt seit über 2 Jahren und ihr habt immer noch nicht darüber geredet.
Ja, dann
schreibt uns.
Schreit uns an.
Schreit uns an, hast du gesagt?
Schreit uns einfach mal an.
cheers@edeka.de.
Ja, damit sagen wir Tschüss.
Ja, damit sagen wir Tschüss. Wie gesagt, 5 Sterne freuen wir uns und die Empfehlung, damit unsere Cheers-Community immer weiter wächst.
Ja, bis nächste Woche.
Nächste Woche Montag
wir
ist schon wieder
dabei. Wir freuen uns auf euch, ihr Süßmäuse.
Cheers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.